ARD.
Vika?
Ja, Valeria?
Sag mal was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal, ich musste mega krass lachen.
Мне так было смешно.
Mir war so lustig. Ich fand's so lustig.
Ja.
Ja, okay, geh mal einen Schritt weiter. Ich bin total abgebrochen vor Lachen.
Я прямо сломалась.
Ich bin kaputt gegangen,
ja,
vor Lachen. Geht das?
Hast du doch gesagt.
Kann man das so sagen?
Weiß ich nicht.
Ich weiß es auch nicht. Okay, ein Tipp.
Oh, ich kenne noch ein Wort. Хохотала. Ja, так громко хохотала.
Хохотала, okay, ja, das meine ich nicht. Okay. Es gibt im Deutschen vielleicht etwas, wenn man so ein bisschen derber spricht. Ich musste mich bepissen vor Lachen oder ich habe mich bepisst vor Lachen.
Okay, und das wortwörtlich übersetzt auf Russisch, oder was?
Nee, aber so in die Richtung. Wie würdest du das auf Russisch sagen?
Прямо, я описалась от смеха.
Ich habe mich voll gepinkelt vor Lachen. Ich löse es auf,
ja.
Okay? Я писала кипятком. Weißt du, was das heißt? Ich habe kochendes Wasser gepinkelt.
Das höre ich zum ersten Mal und das verstört mich gerade. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Ja, als ich das die ersten Male immer gehört habe, habe ich mir auch immer gedacht, so irgendwie unangenehm. Aber Vika, ich sag's, wie es ist. Ich habe vor kurzem wirklich kochendes Wasser gepinkelt. Bedeutet sowas wie wirklich so, dass du so krass lachst, dass anscheinend deine Temperatur so krass ansteigt, dass es dein Urin zum Kochen bringt und dann pinkelst du. Ich weiß auch nicht, was
Valeria
dann passiert.
Valeria hat richtig was fürs Leben gelernt. Oh mein Gott.
Nein, das kenne ich schon lange, aber ich habe auf jeden Fall vor kurzem mich so hart, musste ich so krass lachen.
Aber weißt, kanntest du vorher, kannst du das schon vorher, dass man so sagt?
Habe ich meine ganze Kindheit gehört.
Okay. Ist es was Russisches oder sagt es nur deine Mama so?
Ich weiß es nicht, aber ich dachte, man sagt es tatsächlich so, ja.
Okay, wir fangen schon mal gut an mit viel Lachen und mit einem guten, positiven Thema.
Ja.
Weil du hattest ja auch vor kurzem viel zu lachen. Aber erstmal, Leute, willkommen bei Nette Mädchen, dem Podcast von Das Ding vom SWR.
Hallo.
Hi, schön, dass ihr wieder am Start seid. Und du hast gerade, also ich bin wirklich ein bisschen verstört, ich muss erstmal klarkommen darauf.
Aber was ich damit eigentlich einleiten wollte, Vika, du weißt es. Ich war vor kurzem auf einem Konzert und dieses Konzert war von Maxim Galkin.
Oh mein Gott.
Maxim Galkin, ich weiß nicht, ich hoffe wirklich sehr, dass mittlerweile jeder von euch, der uns gerade hört, weiß, wer das ist. Wenn nicht, können wir ja gleich mal ein bisschen was erzählen, wer das ist. Aber ja, er hat unter anderem sehr viel Comedy gemacht und deswegen ja musste ich sehr, sehr, sehr viel lachen und ich dachte, ich stimme uns mal schon mal darauf ein. Auch wenn ich natürlich nicht so lustig bin wie er.
Vor allem, guck mal, du sagst es so einfach easy peasy, ja, hier Maxim Galkin, ne, russischer
Comedian. Als wäre es nichts Großes.
Ja, den habe ich gesehen. Also Leute, einfach Maxim Galkin, wir sagen gleich, wer das genau ist, aber das ist ja dieser russische Entertainer, Comedian, ehemaliger Moderator von Wer wird Millionär in Russland.
Unter anderem Wer wird Millionär, da hat er ganz viele andere Sendungen. Wir hatten ihn auch sogar schon mal im Podcast thematisiert.
Genau, jedenfalls, dieser Mensch war in Deutschland, in Karlsruhe und Valeria hat ihn gesehen und wir haben ja schon mal über ihn gesprochen in diesem Podcast und wir haben Maxim Galkin und eigentlich seine komplette Familie als so die Kardashians, die russischen Kardashians bezeichnet, weil sie halt einfach super berühmt da sind, aber auch im ganzen post-sowjetischen Raum. Ich nenne ihn auch Günther Jauch oder Günther Gauch. Aber da gab es einen kleinen Lachflash von Valeria in einer Folge.
Ja, und es gab auch einen kleinen Aufreger, sage ich jetzt mal, also auf TikTok, ne? Du hast ihn nämlich als den russischen Günther Jauch bezeichnet und in den Kommentaren waren ganz viele sehr wütend über diesen Vergleich, weil sie gesagt haben, wie kannst du es wagen, das wird ihm nicht gerecht, der ist so viel mehr als das und Vika, sie haben recht. Sie haben ja alle nee, recht Valeria, in diesen Kommentaren.
Die haben gesagt, wie kannst du Günther Jauch mit Maxim Galkin vergleichen? Weil Maxim Galkin ist nur ein Komiker und Günther Jauch ist so viel mehr. Er ist Journalist, Produzent, Comedian, Moderator. Solche Nachrichten habe ich bekommen.
Ja, dann habe ich es anders verstanden. Ja. Ich dachte, sie sagen, der Vergleich wird ihm nicht gerecht, weil er quasi mehr ist als einfach nur ein Moderator.
Ich wusste nicht, dass das so die Gemüter spaltet da. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so ein Thema ist, dass ich Maxim Galkin mit Günther Jauch vergleiche. Egal.
Es gibt auch Überschriften in deutschen Artikeln über ihn. Die sind so, die heißen zum Beispiel, für die Russen ist er gewissermaßen Jauch und Böhmermann in einer Person. Er hat aber auch, was man ja sagen muss, was ich krass finde, wusste ich gar nicht, er hat zusammen mal mit dem ukrainischen Präsident Zelensky eine sehr große Neujahressendung im russischen Fernsehen moderiert. Das war, soweit ich weiß, 2013 auf 14, also bevor die Spannung zwischen Russland und der Ukraine ein neues Level erreicht hat. Aber ja, ganz kurze Info, warum ich überhaupt da war. Meine Mutter wollte dahin, natürlich. Meine Mutter wollte dahin, sie hat mir das gesagt. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwarten wird. Ich habe einfach nur gesagt, okay, machen wir, warum nicht? Und die längere Info ist, dass auch meine Mutter eigentlich kein großer Galkin-Fan ist.
Okay.
Also sie fand es aber bemerkenswert, wie er sich positioniert hat, nachdem Russland die Ukraine überfallen hat. Und erst das hat ihre Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt. Und erst deswegen wollte sie wissen, wie so ein Konzert abläuft.
Ja, weil er hat wenige Stunden nach dem russischen Angriff auf die Ukraine sich gegen die russische Regierung und gegen den Krieg positioniert. Das weiß ich noch. Der hat da ja auch auf Instagram sofort geschrieben und gesagt, ey, ich bin seit den frühesten Morgen in Verbindung mit meinen Verwandten und Freunden in der Ukraine. Daran sieht man ja auch schon, dass er Verwandte und Wurzeln in der Ukraine selbst hat. Und er selbst kommt aber aus einer jüdischen Familie. Und deswegen ist er auch nach all diesen Aussagen, nach all dem, was er auf Instagram gepostet hat, nachdem der sich positioniert hat, ist er erstmal nach Israel gereist, weil er wusste, die russische Regierung wird nicht lange warten. Und dann war es das natürlich auch, ne? So, Maxim Galkin wurde zum ausländischen Agenten erklärt. Heißt, er muss bei all seinen öffentlichen Posts vermerken, dass er ausländischer Agent ist und dem Justizministerium in Russland seine Finanzen offenlegen muss und so. Der ist Staatsfeind Nummer eins. Über ihn werden Gerüchte verbreitet. Er hat wirklich alle Werbeaufträge verloren und der ist auch nirgendwo mehr im Fernsehen da zu sehen, wenn dann nur so ganz, ganz mit eben bösen, schlimmen Gerüchten. Und eigentlich, also wenn wir das mal ganz kurz zusammenfassen, dieser Mensch kann nie wieder zurück. Also zumindest nicht in dieser Regierung.
Nicht unter der aktuellen Regierung, das stimmt. Was die ganze Sache noch ein bisschen krasser macht, er ist ja verheiratet mit Alla Pugacheva. Mhm. Über sie haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal geredet. Das ist ja, es gibt nichts Vergleichbares in Deutschland, womit man sie überhaupt auf ein Level, also das, man kann das gar nicht in Worte fassen, wer Alla Pugacheva für Russland ist. Das ist wirklich wie die Queen of Pop, Queen of, weiß ich nicht. Es
sie
ist so wie Helene
Legend
Fischer, aber sie ist eine Legende. Anders kann man es nicht sagen. Sie ist seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren schon eine der bekanntesten, beliebtesten Musikerinnen, damals noch in der Sowjetunion und so. Und sie hat übrigens, das habe ich auch erst gelernt, mal bei Eurovision teilgenommen. So wurde sie erst
mit
bekannt.
Mit diesem
Wusstest
Song Million Alchros?
Ich weiß nicht, weißt ob das der Song war. Das ist zwar einer ihrer bekannten Songs. Übrigens auch, glaube ich, ich habe übrigens sehr viele Alla Pugacheva-Lieder auf dem Konzert gehört, aber dazu kommen wir gleich.
Du musst gleich, Moment. Wir haben schon zu viel. Guck mal, also es war so, Valeria erzählt mir, sie geht zum Maxim Galkin-Konzert, weil ihre Mutter das so ihr gesagt hat und sie eingeladen hat. Und wir so, oh mein Gott, wir müssen auf jeden Fall in einer Folge darüber sprechen. Und jetzt ist es soweit. Ich will jetzt auch mal langsam zur Frage der Woche kommen, weil die dreht sich auch wirklich um diesen Menschen. Also, die Frage der Woche, Valeria, lautet, wie war es, auf ein Konzert in Karlsruhe zu gehen von einem russischen Comedian, der von der russischen Regierung als ausländischer Agent eingestuft wurde, aus Russland ausgewandert ist, weil seine Heimat die Ukraine angreift? Fragen, Fragen, Fragen. Erzähl's mir. Wie war es für dich?
Ja, schwer, das jetzt auf ein Wort runterzubrechen. Willst du die kurze Fassung oder die lange Fassung?
Bitte die lange. Ich habe heute Zeit.
Okay, du hast halt Zeit. Ich hoffe, ihr auch. Leute, holt euch mal ganz kurz Chips, Erdnüsse, ich weiß nicht, einen Tee.
Ja, ein Olivier, wenn ihr einen zu Hause habt. Genau, ich habe schon lange keinen mehr Semitschki, gegessen. Aber ein paar,
ja. Ich habe mir neulich Semitschki geholt. Also lecker. Vielleicht das.
Trockenfisch. Okay. Egal.
Also. Fangen wir doch vielleicht mal damit an, wie es begonnen hat. Du hast jetzt so Karlsruhe rausgestellt, weil es ein deutsches Konzert war. So random. Ja, er macht gerade eine Tour.
Einfach
er macht
Maxim
eine Tour
Galkin
durch Deutschland.
Karlsruhe.
Ja, und wusstest du, dass er sau viel Deutsch kann? Ich hatte keine Ahnung. Der hat auf der Bühne auf einmal fucking Faust zitiert. Ich weiß es auch nicht, der hat auf einmal Faust zitiert und zwar ganz lange und lange und lange und lange und er hat gemeint, wenn ihr nicht gleich klatscht, dann mache ich weiter und dann haben alle geklatscht und dann hat er nochmal angefangen und dann haben die Leute angefangen zu klatschen, der so, ihr habt es verstanden und so, also da kann er richtig gut Deutsch, der kann zumindest so gut Deutsch, dass er Faust rezitieren kann, der hat irgendwie neue Wortneuschöpfungen auf Deutsch und so gehabt, also es war super, du merkst, ich habe ja auch schon gesagt, wir haben sehr, sehr, sehr viel gelacht, ich war überwältigt, das kann ich schon mal sagen. Aber ich fange mal damit an, dass es mit Chaos begonnen hat.
Okay.
Mit Chaos. Ich sag dir erstmal, was ich von den Menschen wahrgenommen habe. Okay?
Ja, du standest in der Schlange wahrscheinlich und hast erstmal.
Da hat es schon angefangen, Vika.
Okay.
Ich war in keiner Schlange, weil. Als wir angekommen sind, meine Mutter so, oh, das schaut so aus wie die Schlange zu Galkin. Ich so, Herbe, das ist nicht der richtige Saal. Und sie so, ja, aber die schauen so aus, als würden die da hinkämen, so wie sie angezogen sind. Die gehen auf ein russisches Konzert. Ich so, okay, keine Ahnung. Natürlich waren das tatsächlich die Besucherinnen und Besucher für das Konzert, denn es gab eine Last-Minute-Saaländerung. Mhm. Also kurzfristig haben sie wohl gesagt, nee, wir schieben das Konzert in einen komplett anderen Raum, weiß ich nicht, 50 Meter woanders. Und du merkst schon so, Stimmung ist unruhig, die ersten Leute streiten miteinander, die ersten Leute drängeln, die ersten Leute kriegen ein bisschen Panik, weil sie haben Angst, dass sie nicht die Tickets bekommen, die sie gezahlt haben.
Ja.
Weil, also ich sag zu meiner Mom, natürlich bekommen wir dieselben Tickets, so, das hat doch sicherlich ein System. Sie so, du hast keine Ahnung. Das wird jetzt ganz anders laufen. Wir sehen unser Geld nie wieder, weil natürlich ist es auch da so, je weiter vorne du sitzt, desto mehr zahlst du dafür.
Ja,
meine Mutter ist so all in. Wenn sie wohin will, dann all in, ganz vorne irgendwo die ersten Reihen.
Aber wie
so
viele Menschen standen da so rum? Also wie kann
Am
ich
Anfang nicht so mega viele, weil wir waren echt früh dran. Und irgendwie sind wir dann rein und es gab schon so die, wie gesagt, so die ersten so chaotischen Begegnungen, irgendwie unruhig, was auch immer. Wir sind reingegangen in diesen Saal, der auf jeden Fall irgendwie über 1000 Leute halten kann, so. Mhm. Aber es war halt sehr lange sehr leer und dann war so ein bisschen komisch. Und es hat natürlich erstmal nicht angefangen und eine Stunde vergeht und ist immer noch sehr leer. Und
wie eine Stunde?
Aber,
also
ja,
eine Stunde.
19 Uhr sollte es eigentlich losgehen. Ja. Es ist 20 Uhr. Und der Saal ist quasi noch null fertig. Die Hälfte der Menschen ist noch nicht da.
Und Maxim Galkin ist aber auch noch nicht da.
Nein. Stell dir vor, der wartet einfach
ja,
so mit uns.
Ja, weiß ich nicht.
Nein. Okay. Genau. Und,
das
aber
erinnert
ich
mich an meine
gut,
Familie. Mhm. Ja, erzähl.
Aber ich konnte richtig gut People-Watching betreiben während der Zeit.
Mhm.
Genau. Es hat auf jeden Fall ewig gedauert, weil halt die meisten Leute wahrscheinlich an dem anderen Saal waren und halt gar nicht rübergekommen sind oder gar nicht wussten. Wir haben es ja nur per Zufall mitbekommen. Und dann habe ich gemerkt, weil die Leute nicht ganz gecheckt haben, wie voll der Raum wird, dass sich ein paar Menschen angefangen haben, bessere Sitzplätze zu sneaken. Die haben sich einfach nach vorne gesetzt, weil sie dachten, ah, da kommt bestimmt keiner mehr und so. Und weißt du, ich dachte mir schon so, das kann gar nicht sein, weil, weißt du, so, da wird, also die Tickets kosten wirklich sau viel Geld. Und wenn man nach vorne möchte, da kann man sich doch jetzt nicht einfach auf einen Platz setzen. So, wir haben natürlich auch zugewiesene Sitzplätze bekommen. Meine Mutter
sagt dir gleich, ich sag dir gleich, warum.
Okay, auf jeden Fall. Jetzt bin ich gespannt, weil meine Mutter hat gemeint, ja doch und da, das geht schon und so. Und ein paar Leute haben sich dann auch umgesetzt und so. Und natürlich wurden alle diese Menschen verscheucht, so, weil der Saal immer voller wurde und immer voller wurde und immer voller wurde. Und dann auch irgendwann die Security wütend wurde und gesagt hat, dieser Saal ist ausverkauft. Es gibt keine leeren Plätze mehr. Deswegen geht alle auf eure Plätze. Aber ja, ich dachte mir, scheiße, wenn der ausverkauft ist, dauert das hier locker noch eine Stunde, bis wir überhaupt loslegen. Ich habe Kopfschmerzen bekommen, weil irgendwann die Luft auch einfach nicht mehr gut war in diesem Raum. Aber warum sagst du, dass das möglich ist?
Weil ich habe das super oft schon mit meiner Mama gemacht. Wir waren, als wir vor allem nach Deutschland gekommen sind, waren wir so ab und zu mal in der Philharmonie. Und haben uns irgendwie mal ein Klavierkonzert oder so angeguckt. Und dadurch, dass wir natürlich nicht so viel Geld hatten, um vorne zu sitzen oder in der Mitte zu sitzen oder einen schönen Platz einfach zu haben, haben wir natürlich erstmal Tickets für 7 € gekauft zum Stehen. Also Stehplätze ganz oben, wo man wenig sieht, wo man trotzdem ganz gut hört. Aber ja. Und ich bin dann immer so mitgekommen und habe aber immer diese Taktik von meiner Mama mitbekommen, wie sie wusste ganz genau, wir kaufen zwar jetzt für 7 € die Tickets, und ich weiß nicht, wie teuer, 10 € waren die vielleicht. Dann in der Pause sneaken wir uns aber auf die Plätze, die irgendwie, wo wir gesehen haben, die noch frei sind unten, und setzen uns da einfach hin und tun so, als würden wir da schon immer ewig sitzen. Entweder das oder...
Oh, ich habe bei sowas aber so ein unangenehmes Gefühl. Ich mag sowas nicht.
Meine Mama ist doch total so... Die sagt halt so, wenn da ein Platz frei ist, wenn da niemand sitzt, warum sollte man sich da nicht hinsetzen?
Ja, also, und das war schon die erste Diskussion, die ich mit meiner Mama hatte. Weil ich meinte,
das ergibt doch gar keinen Sinn.
Ja, und aber ich habe dann aber so, auch doch, was... Ich wusste dann so, die kommen da safe, die Leute, die kommen gleich alle her. Aber sie so, ja, dann kommen sie her und dann
genau,
gehen
und dann setze ich mich halt um, genau. Aber und so war das. Nicht. So war das.
Das ist ja, Konfrontation. Wobei,
ach, ich weiß nicht. Ich finde, ich mag das, also ich finde es gar nicht so schlimm, mal zu fragen und vielleicht mal, so gegen diese festgesetzten Regeln mal zu sein. Ich finde es halt auch manchmal, klar, jede andere oder. Ich kann mir vorstellen, dass viele deutsche Menschen sagen würden, ja, aber ich habe 120 € jetzt gezahlt, um vorne zu sitzen. Du hast nur 10 € gezahlt. Wie fällt es, was fällt dir eigentlich ein, für dein Geld hier vorne zu sitzen und diesen besten View zu bekommen auf die Bühne?
Ja.
Da würde ich aber sagen, ja, wenn ein Platz aber leer ist und da wirklich niemand sitzt, es mir doch. Und wenn all diese Menschen da irgendwie so ein schwieriges Verhältnis zu diesem Thema haben und mich dann anmachen oder anmeckern, denke ich mir so, ja, okay, du hast ein Problem und geh dann. Also irgendwie wurde mir das so, ja, diese Entspanntheit, diese Ruhe beigebracht,
die hab ich
Ruhe
nicht.
Zu bewahren.
Die habe ich nicht. Momenten. Immer wenn meine Mutter das machen wollte, hat mich das immer innerlich schon total verrückt gemacht, weil ich meinte, wir haben so gute Tickets, so oder so, können wir nicht einfach sitzen bleiben und warten? Warum müssen wir uns denn stressen? So. Im Endeffekt war es ja egal. Wir haben dann im Endeffekt einfach gesessen und gewartet, weil alle wieder zurückgescheucht wurden auf ihre Sitzplätze. Aber das war schon die erste Herausforderung oder die zweite.
Dein Herz am Pochen schon.
Genau, ich habe schon Puls bekommen. Ja. Aber dann habe ich gesehen und ich habe dann so gedacht, okay, irgendwie reden auch ganz viele miteinander. Also zum Beispiel auch meine Mutter hat einfach angefangen, mit den Leuten vor uns zu reden oder so. Und mir war es auch wieder so ein bisschen so unangenehm, weil ich dachte, keine Ahnung, irgendwie mag ich das halt nicht, weil ich das halt auch einfach nicht machen würde. Dann habe ich aber gemerkt, die vor uns reden auch mit denen vor ihnen und die hinter uns reden über das, was wir gerade gesagt haben und so. Also es ist so ein fröhliches, alle reden irgendwie miteinander, alle mischen sich überall in jedes Gespräch ein und dann, daraus entstehen dann richtige so Gespräche und keine Ahnung was. Und ich hatte gedacht, so irgendwie ist es ganz krass, weil... Ich habe danach auch noch mit meiner Mama geredet, ob das denn so normal ist, sich so zu unterhalten einfach und sich in die Gespräche von anderen Menschen einzumischen. Und sie meinte so, ja, natürlich, natürlich. Und man redet auch so, als wäre man befreundet und so. Und das stimmt. Ich hatte nämlich auch das Gefühl, so da sind Riesengruppen unterwegs. Mhm. Aber so, die kannten sich gar nicht. Die haben sich da kennengelernt. So. Natürlich auch nicht jede Person, ist ja klar. Manche möchten das bestimmt auch gar nicht oder sowas. Aber ich habe auch so richtig gemerkt, wie die hinter uns dann so, ja, und die Frau vor uns hat gerade das und das gesagt. So. Und ich finde so, in Deutschland, du hörst bestimmt auch mal zu, aber du würdest nicht dich in ein Gespräch einklinken, einfach so. Also es sei denn, du bist schon wirklich sehr extrovertiert und hast wirklich irgendwie so gar keine Hemmungen. Also so irgendwie gehört sich das auch nicht so ganz, sich bei anderen Gesprächen einzumischen,
oder? Ich weiß,
was
du meinst. So viele Menschen in Deutschland bauen um sich herum so ein Schutzschild auf, wenn sie zum Beispiel auf einem Konzert sind und sitzen da für sich selbst. Ja. Möchten diese Distanz auch bewahren. Also sowohl im Kino als auch irgendwie auf so einem Konzert oder wo auch immer. Sie sind für sich selbst
oder?
Da. Es ist irgendwie ein Entertainment vielleicht, wofür sie Geld ausgegeben haben und sie brauchen oft Ruhe. Aber ich weiß, dass es halt bei russischen Menschen voll oft so ist. Die brauchen keine Ruhe. Die sind da total so entspannt und locker und quatschen einfach untereinander. Das kenne ich auch so.
Siehst du, und für mich war das halt voll neu, weil ich kenne das halt auch klar, wenn du auf so ein Konzert gehst, wo man dann auch tanzt und singt, ist es nochmal was anderes. Ja. Und dann redest du bestimmt auch mal mit der einen oder anderen Person, die Leute sind offener, alles cool. Aber in so einem Setting, wo du ja wirklich in so einem Saal sitzt, jeder seinen Sitzplatz hat, du mit deiner Begleitung da bist und so, war mir das auf jeden Fall sehr fremd. ja, da weiß ich auch nicht, ne, persönliches Ding oder nicht, aber ich habe es auf jeden Fall gemerkt, dass es halt für ganz viele in diesem Raum total normal war. Selbstverständlich, sich mit anderen so auszutauschen, das fand ich irgendwie spannend.
Ja.
So, und einen Brauch, den wir auch schon mal ganz kurz thematisiert haben im Podcast, das mit dem Blumenschenken bei den Künstlern, die auf der Bühne sind. Ich habe jetzt endlich verstanden, warum man das macht.
Wie?
Ich weiß ja, also nicht einfach nur, weil man...
Was hast du denn davor gedacht?
Naja, ich dachte, man macht halt irgendwie als eine schöne Geste. Dachte, man schenkt halt dem Künstler oder der Künstlerin Blumen.
Ja.
Beim russischen Konzert schenkst du dem Künstler oder der Künstlerin Blumen, weil das ein Tauschgeschäft ist. Du möchtest was im Gegenzug. Und was du im Gegenzug möchtest, ist ein Foto im besten Fall.
Ach so.
Und im schlechtesten Fall eine Umarmung.
Oh Gott, unangenehm. Das wäre mir jetzt unangenehm.
So, und das ist auch, das habe ich da erst verstanden, weil das haben auch schon so die Ersten, das haben schon so getuschelt, bevor es losging. Und ah ja, stimmt, da, die mit dem, die kommen mit den Blumen, die kommen mit den Blumen. Und meine Mutter so, ach, kann man nur mit Blumen und so. Dann, und dann wir haben keine Blumen. Und ich war nur so, keine Ahnung, warum wir Blumen brauchen. Wir haben auf jeden Fall keine dabei. So mitten in der Show gab es eine kurze Pause, beziehungsweise keine richtige Pause, aber so, Maxim Galkin, ich rede gleich darüber, wie wirklich die Show war, aber er hat so zwischendurch mal so einen Schluck getrunken und einer, der in der ersten Reihe in der Mitte saß, hat diesen Mini-Moment genommen und hat ihm Pralinen ausgestreckt, einfach auf die Bühne und dann kommt der nächste sneaky Part. Maxim Galkin streckt die Hand aus. Man muss auch immer so einen Vor- und Nachnamen sagen, ne? Maxim Galkin, ich kann ihn nicht einfach Maxim nennen. Ja. Ich kann ihn höchstens Galkin nennen, aber das wäre irgendwie...
Nee.
Okay. Auf jeden Fall streckt er die Hand aus und statt loszulassen, hält er es fest, dreht sich auf einmal zu seiner Frau und die macht ein Foto.
Nein. Wie frech so, kann man sein?
Halleluja.
Das ist schon frech.
Das ist sneaky, das ist richtig sneaky.
Wow.
Aber er war freundlich, der hat Hallo und Danke und toll und hat das mitgemacht und so.
Aber auch da mutig.
Mutig, oder?
Also, dass da nicht ein Security-Typ irgendwie ankam.
Habe ich mir auch gedacht. Aber, und das ist, die Securities, die haben auch eine ganze so, es gab nämlich Momente, wo es okay war, diese Blumen zu geben und wo es kurz die Phase war. Das war so kurz vorm Schluss und am Schluss. Und es war richtig so, du wusstest genau, also die Leute, die da waren, die wussten genau, wann diese Spots sind, so einfach vom Gefühl her. Und sind dann so, es haben sich richtige so Schlangen gebildet, die die Security dann so organisiert hat und dann gesagt hat, okay, jetzt kannst du. Und nur die Leute, die auch was ihm gegeben haben, konnten dann, wenn es die Zeit erlaubt hat, kurz ein Foto machen oder zumindest ihm die Hand geben, ihn umarmen oder so.
Was sowas gibt es bei deutschen Comedians ja never. Also als würden da sich die Leute in Schlangen mit Blumen anstellen, vor allem für einen, ich sag mal, männlichen Comedian.
Ja, genau. Das nicht, fand ich irgendwie auch cool, ne? Dass das so bei den männlichen Comedian so gemacht wurde mit Blumen und so. Aber es ist einfach ganz normal anscheinend.
Ja.
Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, ob du schon mal bei irgendeinem Comedy-Set warst. Ich war jetzt bei keinem großen, nur so kleinere Sachen. Aber jetzt so eine, ich habe noch nie einen Mario Bart Surprise in der Arena gesehen.
Gott sei Dank.
Ich habe auch noch nie irgendwie Bastian Pastewka oder Felix Lobrecht, habe ich mir nicht angeschaut.
Nee, ich habe mal so ein Live-Dings angeguckt von Felix Lobrecht.
Genau, so die Sets auf Netflix oder auf anderen Streaming-Anbietern.
Ja, oder Amazon Prime
YouTube,
oder wo auch immer.
Genau. Habe ich das vielleicht mal gesehen, aber da habe ich jetzt auch nicht großartig gesehen, dass die Leute überhaupt diese Distanz zwischen Bühne und Publikum überbrückt haben.
Genau, ja.
Es ist mehr wie eine Interaktion bei einem russischen Konzert. Es fühlt sich so an, als wäre diese... Aber es gibt Regeln und auch so zumindest auch hier und da eine Hintertür, die man nehmen kann. Und dann habe ich natürlich mit meiner Mom oder sie hat mit mir darüber geredet, wie wir ja mal bei einem Alla Pugatschowa-Konzert waren, wo ich klein war. Und dann hat sie mir eben gesagt, dass sie mir diese Blumen gegeben hat, damit ich auf die Bühne gehe und das ihr gebe. Sie hat mich damals gezwungen, auf die Bühne hochzugehen. Und schon als Kind... war ich regelliebende deutsche Valeria. die das nicht machen wollte. Oh Gott. Aber meine russische Mama hat gesagt, doch, du machst das. Und mir war so unangenehm und ich habe es natürlich nicht gemacht, weil ich das nicht wollte oder mich unangenehm. Ich habe mich halt geniert, ich habe mich nicht getraut. Ich habe auch nicht ganz gecheckt, dass wenn man Blumen hat, man das machen darf. Ich war auch die erste und einzige. Meine Mutter war nicht mit an der Bühne, ich musste es alleine machen. Und dann hat sie mir wieder erzählt und wieder dieses Erinnerung hochgeholt, dass ich unten geblieben bin. Und weil ich unten geblieben bin, musste sie sich so runterbücken und dann konnte meine Mutter kein schönes Foto machen.
Oh toll, das ist alles versaut.
Genau, und weil ich eben nicht auf der Bühne war. Ja, naja, so viel dazu. Aber jetzt reden wir doch mal über das Konzert an sich.
Ja, bitte, erzähl mal, Maxim Galkin, Comedian, du hast gesagt, er hat schon was auf Deutsch erzählt, Faust und so, aber sein Programm war auf Russisch, oder?
Komplett, ja. Komplett, er hat auf Russisch geredet. Er hat eine der ersten Sachen, die er gesagt hat, war eben, dass er aus Russland rausgeschmissen wurde, beziehungsweise alle seine Konzerte abgesagt wurden, er ausländischer Agent ist und so. Und er hat dann eine Sache gesagt, die ich kannte nicht jedes Wort natürlich, ich kannte nicht jede Person, die er nachgeahmt hat. Ich musste relativ oft meine Mom nachfragen, aber im Großen und Ganzen habe ich, glaube ich, ziemlich viel verstanden so. Aber ein Wort kannte ich nicht und mich interessiert, ob du das Wort kennst oder weißt, was es ist. Er hat nämlich, wie würdest du Titel, also so eine Würdigung, Ehren, Titel, den du verliehen bekommst, wie würdest du das auf Russisch sagen?
Награда.
Ja, es gibt noch ein anderes Wort, aber ja, genau, so auf die Art. Also sowas wie eine Berufung oder irgendwie so auf die Art, also Rang vielleicht auch.
Nee, das fällt, also Награда fällt mir jetzt gerade ein, ansonsten, was war
Zvanie.
Das? Zvanie.
Kennst du das?
Ja.
Genau, und sie hat dann gemeint, oder beziehungsweise er hat darüber geredet, dass es ja quasi Narodny Artist Rossiyskiy Federatsii, sowas gibt. Das ist so ein Zvanie. Das ist der höchste Ehrentitel, den man in Russland als Künstler, Kunstschaffender, Künstlerin, whatever, egal ob Musik, Theater, Ballett oder was auch immer, kriegen kann. Und das wusste ich gar nicht, dass es das gibt, überhaupt. Und er hat halt sich einen Witz draus gemacht, dass wenn er das gehabt hätte jemals, diese Würdigung, dann hätte man sie ihm spätestens jetzt weggenommen. Und es gibt halt vor diesem Volkskünstler der Russischen Föderation gibt es noch so verdienter Künstler Russlands. Das nennt sich dann quasi Zasluzhennyy Artist Rossiyskiy Federatsii. Also zuerst kommt Zasluzhennyy und dann kommt Narodnyy. Das eine ist Verdienst oder verdienter Künstler, das nächste ist Erfolgskünstler. Und das ist wohl eine krasse Ehrung. Damit öffnen sich dir sehr viele Möglichkeiten finanziell. Ich glaube, du wirst besser bezahlt, whatever. Du hast natürlich irgendwie ein ganz anderes Ansehen. Das kommt noch aus der Sowjetunion. Alla Pugatschowa hat zum Beispiel sowas noch aus der Sowjetunion. Diese Volkskünstlerin der UdSSR oder so. Genau, also das war mir zum Beispiel neu. Ich hatte keine Ahnung, was das eine Zvanie ist. Also musste ich bei solchen Worten vielleicht mal nachfragen.
Ja, ich habe früher immer nur zum Beispiel TV-Shows in Russland gesehen, auch von eben solchen Comedians oder von irgendwelchen anderen großen Stars. Und da hat man die schon so quasi introduced, Narodny Artist Rossiyi und so.
Ja, genau.
Großes Tamtam drumherum mit Intro-Musik und man wusste, okay, diese Person hat was im Leben erreicht und diese Person zeigt dir gerade
Das ist so, ich glaube, man braucht aber dafür halt auch so nationale, internationale Anerkennung und so. Das kriegen wirklich die wenigsten. Das ist wirklich, wenn du schon einen Riesenteil zur Kultur, zur russischen Kultur beigetragen hast, so auf die Art. Aber man wusste schon direkt so, es hat auf jeden Fall politisch angefangen. Und es ging auch politisch weiter. Also er hat dann darüber geredet, zum Beispiel eines der ersten Sachen, die er überhaupt gesagt hat danach, war, dass er sich schon immer gewünscht hat und wünschen wird, dass die Ukraine unabhängig und frei wird. Und Alter, der ganze Saal hat geklatscht, geschrien, ihm zugejubelt für diese Aussage. Und das war für mich so ein krasser Moment irgendwie. Also einfach nur, glaube ich, weil ich so einen Zusammenhalt oder so ein Verständnis davon innerhalb der russisch sprechenden Community in dem Ausmaß so noch nie mitbekommen habe.
Ja, weil man würde vielleicht von außen erstmal denken, wenn sich viele russischsprachige Menschen auf einem Ort versammeln und ein Konzert gehen und sich erstmal einen russischen Comedian anschauen, würde man doch erstmal vielleicht meinen, okay, vielleicht auch fragwürdig. Wer und wer ist diese Person? Was wird da erzählt? Und wann wird auch jemals das Wort Angriffskrieg erwähnt?
Genau.
Und ich das ist so schön zu hören.
Ja, ich hatte selbst so Bedenken, was das ist, als ich das erste Mal so gehört habe, ah, russischer Comedian und so, hat eine Tour durch Deutschland. Ich war so, okay, ich schaue es mir mal an. Aber ich war sehr, also mir ist so direkt ein Stein vom Herzen gefallen, dass das halt so war. Ich meine, er ist ja, wie gesagt, sehr, der hat ja wirklich gar kein Problem damit, der wettert. Und ich finde das wirklich krass. Also der sagt da, der findet Worte, der redet über richtig krasse Sachen auch, teilweise so, ne, also auch immer, wenn so Angriffe passieren oder so auf die Ukraine akut, wenn irgendwelche, so zum Beispiel als das mit Butcher war oder so, hat er das sofort aufgegriffen und es ist ihm egal, was passiert. Es ist ihm so ein bisschen, ich meine, gut, er kann sich vielleicht auch schützen. Ich weiß es nicht, aber er hat auf jeden Fall kein Problem damit, das weiterzutun, auch wenn er als ausländischer Agent deklariert wird, auch wenn er das bekommt, auch wenn Schmutzkampagnen gegen ihn geschaltet werden. So, er macht da weiter. Und es war cool zu sehen, dass er das auf der Bühne auch weitermacht. Und es war cool zu sehen, wie sehr die Leute das auch so sehen wie er. Mhm. Einfach weil ich das so noch nicht mitbekommen habe. Ich meine,
da ist also niemand aufgestanden und ist gegangen oder so. Okay.
Nein, im Gegenteil. Ja. Die Leute haben wirklich, er hat ja dann zu einem Zeitpunkt, hat er, glaube ich, auch Putin nachgemacht und so. Und er war sehr offen, was viele Sachen anging. Er hat dann auch so Witze darüber gemacht, wie homophob Russland oder auch sehr viele russische Menschen aus der Regierung und so sind. Wie krass sie davor Angst haben, dass Menschen homosexuell sind. Weil ich glaube, über ihn wurde ja auch einiges dann so, was das angeht, geschrieben. Und das heißt, es wurde halt stellenweise deep. Dann wurde es irgendwie witzig. Er hat krass performt. Also ich dachte, es ist so von dem, was ich so gehört habe, von dir vielleicht auch, dass er höchstens mal, er ist ein Moderator, der einen Ton treffen kann. Mhm. Aber das wird dem ja gar nicht gerecht. Der kann richtig gut singen. Der kann richtig gut singen. Also er hat teilweise einfach Operngesänge rausgehauen. Er hat irgendeinen total krassen Opernsänger nachgemacht. Da hat meine Mutter gemeint, das erinnert sie an ihre Oma. Also ich habe wirklich gemerkt, wie meine Mom auch total überwältigt war von seinem Talent. Auch sie hat es nicht so kommen sehen, dass er das so kann. Er hat aber auch so die gesamte aktuelle russische Musiklandschaft durch den Kakao gezogen.
Sehr gut, da gibt es ja auch also, einige Fälle. Ja.
Genau, er hat es aber so charmant gemacht. Also er hat nicht einfach nur nach unten getreten, sondern ich fand seine Witze cool. Ich weiß auch nicht, bestimmt findet das nicht jeder so. Es ist ja auch immer sehr subjektiv, aber ich fand es irgendwie witzig. Ich fand es cool, weil es hat sich mir nicht so, es hat so nicht nach unten treten. Ich mag das immer nicht, wenn man mit Witzen nach unten tritt. Er hat, wenn dann nach oben, oder er hat irgendwie so es geschickt geschafft, das so zu drehen, weil er meinte, ihm wurde immer gesagt, ach ja, hier, mach dich doch mal über die russische Musiklandschaft lustig. Und er so, ja, muss ich, also so von wegen, nee, mach ich nicht. Und dann hat er es aber so geschafft, so von wegen, es doch zu machen, aber halt auch so eine sehr witzige Art. Es ist so schwer, das rüberzubringen.
Und hast du, konntest du alles verstehen, was er sagt? Weil du bist ja alles, was du eigentlich jeden Tag machst, ist auf Deutsch. Außer mit uns hier ab und zu mal ein paar russische Wörter und mit deiner Mama ein paar Sprachnachrichten und so hin und her schicken.
Genau,
hast du alles verstanden?
Wie gesagt, so ein paar Worte kannte ich natürlich nicht, wie eben so Svanja, wenn es dann so über russische, so schon so, keine Ahnung, Titel oder keine Ahnung, sowas geht. Natürlich nicht. Es gibt hier und da bestimmt mal irgendeine Phrase, die ich nicht kenne, die hat meine Mama mir manchmal erklärt. Er hat relativ viele Menschen parodiert, von denen ich natürlich auch ganz viele nicht kannte. Und es wäre geiler gewesen, wenn ich gewusst hätte, wer das ist. Weil von dem, was ich mitbekommen habe, die Menschen lagen quasi auf dem Boden vor Lachen. So, er hat es wohl sehr, sehr, sehr gut gemacht. Also er hat ja wirklich so diesen Ruf, begnadeter Parodist zu sein.
Ich hätte es auch so gern gesehen.
Oh, ja, wirklich. Ey, ich würde da so gern mit dir nochmal hingehen.
Ja.
Ich würde da dann nochmal hingehe mit dir. Ich wette, das nächste Mal wird auch nochmal anders und so. Er hat auch zu dem Zeitpunkt gesagt, das findet er schwierig, mittlerweile ein Programm zusammenzustellen, weil in dem Saal sind Omas, es sind Mütter oder generell Eltern, es sind jugendliche neue Leute, die ihn noch gar nicht so lange kennen, aber ihn vielleicht jetzt so vor kurzem entdeckt haben, und er meinte, versuch mal ein Programm zu machen, was die alle Leute abholt. So. Und dann haben wir da Leute wie mich, die eigentlich gar nicht in Russland sozialisiert sind. Dann gibt's aber Leute, die ihr ganzes Leben in Russland verbracht haben, und dann gibt's Leute aus der Ukraine, die da waren und so. Also es war wirklich ganz, ganz, ganz bunt gemischt, und der ganze Saal hat gebrüllt vor Lachen, und das muss man erstmal schaffen, finde ich. Und
haben die Leute so richtig laut, bravo, bravo.
Ja, ja,
das ist ja,
ja
auch so typisch.
Ja. Genau, am Ende, es gibt sogar witzigerweise ein Video auf seinem Instagram-Kanal, wo, wenn man ganz genau hinschaut und weiß, wie meine Mama schaut, sieht man sie filmen. Also das ist, weil wir so ganz vorne sind, aber nur, weil man weiß, wer wir sind so. Mich sieht man dann, glaube ich, nicht. Okay. Ich stand zum Glück ganz gut. Aber man hört so am Ende, wenn alle applaudieren, hört man so, Spicy Bar, Dankeschön, Dankeschön. Mhm. Also die haben sich bei ihm bedankt für diesen Abend so. Er hat halt aus dem Nähkästchen geplaudert. Er hat über das Leben mit Alla Pugacheva in Israel geredet. Mhm. Er hat einmal kurz nachgemacht, wie sie raucht. Und er hat so, glaube ich, eine Minute lang oder zwei Minuten lang, der hat es so mega lang gezogen, diesen Moment. Und ich kenne sie ja nicht, aber selbst ich habe sie wiedererkannt in dieser Parodie. Und du hättest wirklich, du hättest es hören können im Saal, wenn sowas, so eine Nadel runtergefallen wäre. So, so gespannt Geil. Waren alle darauf, wie er, ihr Mann, sie nachmacht. So. Dann gab es zum Beispiel, er hat über den Zug geredet, mit dem er früher immer in die Ukraine gefahren ist, zu seinen Großeltern, glaube ich, war es. Und dann hat er sowas gesagt, auch das, da habe ich irgendwie so ein paar Sachen wiedererkannt. Er hat zum Beispiel gesagt so, ja, es war mal Kult. Kennst du das Wort Kult? Bultakoi Kult. Mhm. Es war mal so ein Ding irgendwie. Ja. Es war mal ein Hype oder ein Kult, keine Ahnung, ob man das richtig so übersetzt, aber es war mal ein Kult, dass russische Menschen einfach bei Reisen immer Eier gegessen haben.
Ich also wollte immer. Gerade Eier sagen. Eier, ja. Es hat alles wirklich, der komplette Zug roch nach ja. Eiern. Und das Beste ist aber, ich liebe ja, kennst du diese verschrobene Jeize? Kennst du das?
Eingelegte dann, oder was?
Nee, das sind so, ach so, gekochte nee, Eier. Die schneidet man ja. in der Mitte durch. Ja. Und dann fügt man ins Ei rein.
Ah, ja, eine ja, ja, klar.
Ei nochmal Mischung, also aus
ja, natürlich,
Eigelb
natürlich.
Und Knoblauch, glaube ich.
Ich glaube, die heißen auch im Deutschen russische Eier oder Devil's Eggs, gibt es auf Amerikanisch oder auf Englisch vielleicht. Gesprochen. Also genau, das ist eigentlich ja so ein Festtagsding, ne, auch. Mhm.
Ja, also genau. Das lieben alle, das weiß
und
ich.
Und es
ja.
war aber so geil, weil er hat so einen Moment gehabt, wo er meinte, ja, und nachts und in diesem Zug und keine Ahnung was. Und dann ist so, kamen Gäste in sein Abteil und er meinte, es war halt irgendwie so wirklich mitten in der Nacht. Er war ein Junge und natürlich fangen die zwei an, nachts genau das zu machen, was ihr jetzt alle wisst, was sie machen. Und meine Mutter so, essen, Eier essen. Und er so, Eier essen, natürlich. Und er meinte so, es gab mal so ein Kult wie einfach, oder halt ein Ding, wie früher ja. einfach alle Menschen beim Reisen Eier gegessen haben. Selbst die, die noch nie in ihrem Leben vorher Eier gegessen haben, die haben angefangen, Eier zu essen. Ey, das war wirklich wahnsinnig witzig. Also so, er hat auch eine sehr hohe so Trefferquote gehabt. Also alle, ich meine, Backen haben irgendwann wehgetan, weil er alle paar Sekunden einfach einen Banger rausgehauen hat. Und dann hat er zum Beispiel gesagt, dass diese Klos, die waren ja ganz furchtbar anscheinend in diesem Zug, darüber hat er gesprochen, ich weiß es gar nicht. Aber er meinte diese alten sowjetischen so Züge auch, dass das einfach immer so, und es wackelt alles und du pinkelst überall hin, aber nicht dahin, wo es soll. Und dann fährst du in irgendwie eine Station ein und aus dem Zug kommt irgendwie eine Oma und möchte dir Pirashki verkaufen. Und dann sagst du so, andere Zugabteil, weil quasi, ne, die haben quasi eine Station, weil man da nichts essen kann, glaube ich, anscheinend Pirashki verkauft zum
ja,
Beispiel.
Ja, oder so gekochte Kartoffeln mit Petersilie oder mit Dill. Geil.
Genau, und ja. dann hat er aber gemeint, das Problem ist, wenn du aber, wenn dich das ganze Land oder das halbe Land kennt und du so ein Gesicht hast, was leider wiedererkannt wird, dann kannst du das Klo leider nicht blöd hinterlassen. Also hat er gemeint, so hat er diese Klos angefangen zu putzen und
sollte
so.
Man auch so nicht, auch wenn man nicht ja. berühmt ist.
Aber er meinte, die Klos hat er danach sauberer hinterlassen, als er sie auf jeden Fall vorgefunden hat.
Druck abzuliefern da.
Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass bekannte Menschen, und dann habe ich mir gedacht, oh Vika, wenn wir irgendwann mal von jemandem erkannt werden irgendwo, was natürlich nicht, wir sind nicht auf Maxim Galkin Level, aber so
nicht
auch wir,
im Zug.
Ja, auch wir so, ich würde es mir zweimal überleben, ob wir überhaupt in ein öffentliches Klo gehen, weil sonst haben wir das Problem, dass uns vielleicht jemand erkennt, weil er meinte so, was machst du, wenn du dann rauskommst und jemand sagt, ah, Galkin, und dann sagst du, das war ich nicht, das glaubt dir doch keiner.
Aber hast du so am Ende das Gefühl gehabt, krass, irgendwie gehöre ich neben deinem anderen Umfeld auch dieser Community an oder hast du dich trotzdem auch irgendwie fremd gefühlt?
Ah, es ist eine interessante Frage, weil die Community war, also es war keine große Community an sich. Es waren so unterschiedliche Menschen da, dass, glaube ich, keiner in diesem Raum wirklich zueinander gepasst hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und klar habe ich mich nicht zu 100% so gefühlt, als wäre ich irgendwie Part davon. Ich habe mich gefragt, ob ich die Person bin, die gerade am wenigsten Ahnung von dem ganzen Zeug hat.
Und trotzdem hast du gelacht. Das ist ja schon mal gut.
Trotzdem konnte ich was mit seinem Programm anfangen. Und das hat mir schon gereicht. Also ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht, ob ich dazu gehöre oder nicht. Weil, ich glaube so zu 100% natürlich nicht, weil ich einfach ganz vieles nicht kannte. Aber ich glaube, vielleicht gab es einige davon. So. Mhm. Und es hat mir schon gereicht, dass so ein paar Sachen ich verstanden habe, ein paar Sachen ich vielleicht dadurch erst kennengelernt habe, ich irgendwie einen besseren Einblick bekommen habe daran, auch gesehen habe, dass es eine Form von Zusammenhalt geben kann und so. Mhm. Und allein das hat mir halt was gegeben.
Das ist gut. Also als Fazit kann man sagen, wenn ihr was Wildes wagen wollt oder was Neues ausprobieren wollt, was vielleicht auch ein bisschen mit eurer Identität zu tun hat, ist ja auch so. Traut euch und geht zu einem Auftritt von Maxim Galkin.
Ey, genau. Also wie gesagt, ne, ich wette, da sagt jeder was anderes dazu, aber ich persönlich, mich hat's bereichert. Meine Mom war auch wirklich absolut teilweise ohne Worte am Ende. Sie hat gemeint, sie hatte keine Ahnung, was er für ein Talent ist. Und was natürlich geil ist, der hat dann irgendwann so ein Medley am Ende gehabt, wo er so ganz viele Songs, seine Lieblingssongs gecovert hat. Vieles davon waren auch einfach so englische Lieder oder so, die aber auch echt anspruchsvoll waren. Und ganz zum Schluss, weißt du, mit welchem Song er aufgehört hat? Arlecchina von Alla Pugacheva.
Sagt mir jetzt nichts.
Arlecchina.
Okay, und er hat's gesungen.
Er hat's gesungen. Und geil, ach Gott, schön. Das war halt toll, weil er halt einen Song von ihr, Alla Pugacheva, gesungen hat. Und alle kennen die. Selbst ich kannte diesen Song. Ich habe den als Kind gehört. So, ach, das war toll. Das war wirklich toll.
Schön. Wenn ihr jetzt Valeria sehen würdet, sie hat wirklich so glänzende, glückliche Augen. unglaublich.
Das habe ich gar nicht erwartet auch. Also weißt du so, das war, ich habe nichts erwartet und deswegen wurde, glaube ich, alles übertroffen. Ja. Also das, schön. Ich kann natürlich nicht sagen, dass es immer so ist und vielleicht, keine Ahnung, ist da auch jemand schon mal total, also wenn ihr schon mal bei so einem Konzert wart, ne, oder bei irgendeinem anderen Konzert, was so in die Richtung geht, dann schreibt uns das bitte. Mich würde voll interessieren, ob vielleicht jemand von euch eine ganz andere Erfahrung gemacht hat.
Ja. Voll, voll cool. Jetzt schließen wir das, glaube ich, jetzt mal ab, ne?
Ja,
deine Erinnerungen.
Machen wir.
Und gehen mal rüber zum Jetzt-Talk. Und da haben wir eine DM bekommen auf Instagram. Und es ist jetzt ein krasser Themenbruch eigentlich. Also es geht jetzt wirklich nicht mehr um witzig, Comedian, Entertainment. Es geht tatsächlich um den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Aber so ein bisschen hat auch die DM doch was zu tun mit Maxim Galkin, wenn man so, ne? Weil er hat ja auch darüber gesprochen. Sie spricht auch darüber mit uns, die Person, weil sie etwas wissen will. Willst du die Nachricht vorlesen?
Mache ich. Genau. Und zwar hat sie uns geschrieben, ich sage jetzt mal den Namen nicht, weil ich nicht weiß, ob sie sich damit wohlfühlt. Aber sie schreibt: Hey Valeria, ich höre gern euren Podcast und habe auch noch Familie in Russland. Mein Cousin kämpft für Russland in der Ukraine und hat letztens verstörende Bilder von sich mit Waffen geschickt, als wäre es das Normalste der Welt. Ich bin in Tränen ausgebrochen und habe mich bloß geschämt. Ich weiß, ihr habt mal über den Patriotismus gesprochen, aber so langsam nimmt es Ausmaße an, die mich nur noch von meiner Familie entfernen. Vielleicht habt ihr ein paar Gedanken dazu und wie man damit umgehen kann. Und ich habe dann gemeint, okay, ich erstmal so danke dafür, dass du dich auch so öffnest, weil das ist bestimmt nicht einfach und das ist bestimmt total belastend, sowas zu sehen. Und dass ich mir sicher bin, dass es wahrscheinlich vielen ähnlich geht. Und dann hat sie gesagt, ja, sie wüsste, es würde nur wieder eskalieren, wenn ich mit meiner Familie drüber sprechen würde. Und dass ich mich jemals so schämen würde, hätte ich auch niemals gedacht. Aber euer Podcast hilft mir, mich nicht ganz alleine damit zu fühlen. Und boah, ja, fand ich total krass, diese Nachricht. Aber ich glaube, wir haben dann beide sofort gesagt, okay, müssen wir auf jeden Fall besprechen, weil es gibt bestimmt viele Menschen, die gerade mit diesen Kriegsbildern, die sie bekommen, nicht so gut umgehen können.
Also, und das finde ich so auf so vielen Ebenen schwierig für diese Person an sich, weil klar, wenn jemand so einen persönlichen Bezug hat, Und dann auch die Familie vielleicht gar nicht mit dir so richtig kommunizieren möchte, weil sie den Krieg verherrlicht oder weil sie vielleicht sogar den Cousin irgendwie unterstützt bei seinen Handlungen in der Ukraine. Und das aber trotzdem deine Familie ist.
Ja.
Wie gehst du damit um?
Und du weißt, dass wenn du sie ansprechen würdest darauf, das würde dann in einem Streit, in einer Eskalation, wie auch immer, enden.
Ja, und sie möchte nicht, sie möchte diese Kriegsbilder von ihm einfach nicht mehr bekommen und fragt uns so ein bisschen, was sie tun kann. Und unser Kollege von Das Ding, Timo, liebe Grüße an der Stelle, der hat ja auch ganz unabhängig von dieser Nachricht, hat er uns ja auch erzählt, dass er vor einiger Zeit Kriegsbilder gesehen hat auf Instagram in einem Reel von Zelensky, weil damals hat er brutale Kriegsbilder plötzlich gepostet in einem Reel, damit die Welt es sieht, was da passiert, was Russland anrichtet, und es war noch total unzensiert. Heute
ich sehe das auch immer wieder noch in dem Feed. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ich sehe es auch immer noch. So, es ist immer noch
genau,
da.
In den Stories.
Es gibt eine ganz kleine Feed. Triggerwarnung immer davor, aber wirklich nur eine ganz, ganz kleine.
Ja. Blutige und Bilder, keine Ahnung. Also so Verletzte auf jeden Fall. Sind wahrscheinlich auch zwei verschiedene Arten, weil das eine sind ja wirklich dann auch irgendwie verletzte Menschen schon. Und das andere ist die eigene Familie, die mit dem Patriotismus prahlt. Und das ist sehr schwierig. Aber beides ja irgendwie Kriegsbilder. Die man wahrscheinlich nicht, genau, die kann man wahrscheinlich auch nicht auf ein Level oder so machen. Das sind einfach zwei unterschiedliche Sachen.
Ja, und unser Kollege meinte eben auch, dass ihn das ja nicht persönlich trifft, aber dass die Bilder was mit ihm machen. Und darüber wollen wir auch mal so ein bisschen sprechen, wie wir einfach mit solchen Bildern umgehen, wenn wir sowas sehen. Es sind jetzt zwei verschiedene Situationen. Bevor wir sagen, glaube ich, wie wir damit umgehen, ne? Also vielleicht unsere Tipps, um Abstand zu nehmen von all den News und so, wollten wir erstmal mit einer Expertin drüber sprechen. Und da haben wir auch eine Meinung geholt. Wir haben mit Psychologin Oroba Aslam gesprochen. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und seit neuestem auch Host vom Funkkanal Psychologiek. Den Kanal findet ihr auch auf YouTube. Und ich würde sagen, wir gucken gleich mal genau auf eben die Situation von der Person, die uns die DM geschrieben hat. Zuerst aber generell die Frage, so wie können uns solche Kriegsbilder, wenn wir sowas sehen auf Insta, auf TikTok, wo auch immer, auf Telegram, überhaupt beeinflussen? Was machen solche Bilder mit uns? Und das beantwortet uns jetzt mal Oroba Aslam.
Was für einen Einfluss diese Bilder auf uns haben, kann natürlich individuell ganz unterschiedlich aussehen. Allgemein kann ich aber sagen, dass die meisten Menschen mit ganz viel Unsicherheit reagieren, weil wir Menschen ein ganz großes Bedürfnis nach Sicherheit haben. Und wenn wir solche Bilder sehen von Krieg und Gewalt und so weiter, dann stellen wir uns automatisch die Frage, manchmal auch bewusst, aber auch manchmal unbewusst: Hey, bin ich davon auch betroffen? Kann das auch zu mir kommen? Bin ich auch in Gefahr? Und das kann natürlich Ängste auslösen, das kann einen unruhig machen, nervös machen. Aber sowas kann natürlich auch zu Schlafstörungen führen, wenn es halt natürlich ganz krass wird.
Ja, und dann gibt's eben diese andere Ebene. Die Familie, der Cousin, der Bruder schickt Kriegsbilder. Was kann ich da tun, wenn das passiert und wenn es mir damit nicht gut geht?
Es ist wirklich nicht so einfach, sich abzuschirmen, wenn die eigene Familie davon betroffen ist. Hier empfehle ich definitiv offene Kommunikation. Also sprich offen mit deiner Familie über deine Gefühle, wie es dir mit den Kriegsbildern geht und wie es dich belastet. Erkläre es ihnen ruhig und respektvoll, dass du solche Bilder nicht empfangen möchtest. Wenn deine Familie weiß, wie dich das alles belastet, können sie das auch sicherlich respektieren. Und trotzdem ist es hier hilfreich, auch ganz klare Grenzen zu setzen. Mache deutlich, dass du keine weiteren Bilder, also Kriegsbilder in dem Fall, und auch keine ähnlichen Nachrichten mehr empfangen möchtest.
Und das ist jetzt natürlich super schwierig, weil ich weiß, dass wahrscheinlich die Person, die uns das geschrieben hat, sich was anderes erhofft hat oder beziehungsweise auch sich gewünscht hat, dass es vielleicht irgendwie eine andere Art gibt, damit umzugehen, als das offen anzusprechen. Aber ich glaube, das muss jede Person für sich selbst entscheiden. Oder wir wissen natürlich auch nicht, wie deine Familie genau tickt, wie eure Beziehung zueinander ist. Wir können hier jetzt keine, sag ich mal, so einen Tipp geben, der zu 100% bei jedem immer anwendbar ist. Das wisst ihr natürlich. Aber ich glaube schon, dass Grenzen zu setzen, egal wie anstrengend das für einen sein kann und auch vielleicht auch, wie sehr man Angst hat vor der Reaktion der Familie, vor allem wenn sie uns ja auch schreibt, dass sie in Tränen ausbricht und so und sie das belastet, dass das wichtig ist, diese Grenzen zu setzen. Und dass man eigentlich fast gar keine andere Wahl hat oder beziehungsweise wenn man die Möglichkeit hat, diese Grenzen zu setzen, das ist vor allem so auf der Seite, dass man das schon versuchen sollte zumindest.
Ja, dadurch, dass wir gerade schon gehört haben, Kriegsbilder alles Mögliche mit uns anstellen können, Schlafstörungen, alle
Ängste,
generell einfach Belastung auch im Alltag, dass wir damit gar nicht so richtig vielleicht sogar in den Tag starten können, weil wir nachts damit eingeschlafen sind, ist so ein bisschen die Frage, was können wir also tun, damit uns das alles doch nicht so belastet, auch wenn es super schwierig ist, das alles abzuschalten. Was können wir tun, damit wir vor allem unsere Psyche damit nicht belasten? Das beantwortet Uruba auch mal.
Am besten das Konsumieren von solchen Bildern oder Nachrichten wirklich versuchen zu begrenzen, wenn es einen belastet. Begrenzen heißt, ich entfolge vielleicht Nachrichtenkanälen oder Profilen auf Instagram und so weiter. Oder höre mir auch nichts mehr darüber an. Wenn man das nicht sein lassen kann, weil manchmal hat man überhaupt keine Kontrolle, was man sozusagen auf Social Media so ausgespielt bekommt, dann wenigstens abends das Handy vor dem Schlafengehen weglegen, weil vor allem abends vor dem Schlafengehen können solche Bilder einen wirklich beeinträchtigen und den Schlaf stören. Und dann, wenn es einen überhaupt gar nicht gut tut, dann würde ich hier auf wirklich Social Media Pause und Nachrichtenpause empfehlen, damit man sich einfach wirklich mal distanzieren kann von dem Ganzen.
Ich habe ja schon ein paar Social-Media-Pausen gemacht und ich weiß, nicht jeder kann sich das leisten. Ganz oft muss man ja auch Social Media wegen der Arbeit benutzen oder um Kontakt zu bleiben oder so. Wenn es aber irgendwie geht und es so ganz akut ist, so mache ich das ganz gern. Du hast auch vor kurzem gemacht, ne? Mir hat es
Social-Media-Pause, ja gut,
getan.
Im Urlaub, ja.
Ja, genau. Ja. Mir hat es richtig gut getan, das mal komplett alles beiseite zu legen. Ich weiß aber auch, dass das nicht jeder machen kann.
So. Ja, es gibt ja auch diesen Begriff Doomscrolling, ne? Das ist, wenn man eine negative News nach der nächsten scrollt. Und eine Psychologin hat auch mal in einem Interview gesagt, wir klicken Katastrophenschlagzeilen an, um nach Informationen zu suchen, die uns vor einer möglichen Bedrohung schützen. Aber wenn man sich ständig nur mit negativen Nachrichten umgibt, besteht die Gefahr, dass man irgendwann keinen positiven Gedanken mehr fassen kann.
Mhm, voll krass.
Und ist in diesem Strudel an nur Negativität.
Und wenn das jetzt kombiniert ist mit einer Familie, die einen da auch noch zuschickt mit solchen Fotos und Videos, das ist dann natürlich nicht ganz einfach. Ich würde aber auch gleichzeitig nochmal sagen, vergesst nicht, dass wenn alles davon zu viel wird, alles davon, und ihr wirklich nicht mehr wisst und so, und ihr merkt, dass es euch richtig, richtig, einfach nahe geht und es euch vielleicht überfordert oder so, dass man sich da auch professionelle Hilfe suchen kann und sollte.
Ich musste gerade dran denken, weil du gesagt hast, ich habe auch mal so eine Social-Media-Pause gemacht. Ich habe ja eigentlich gar keine Social-Media-Pausen so an sich, sondern was ich immer mache, das habe ich dir auch einmal gesagt, und dann hast du gesagt, was hast du nochmal gesagt zu mir? Weiß ich nicht, fällt mir gleich vielleicht ein. Aber ich habe gesagt, ich schalte immer, bevor ich schlafen gehe, für, so ein bis spätestens 2 Stunden vorm Schlafen das Handy aus. Also ich schalte auf Flugmodus, weil ich weiß, ich werde in der Zeit irgendeine Nachricht bekommen und ich werde sowieso aus Versehen mindestens eine halbe Stunde irgendwo auf Social Media abhängen.
Ich habe wahrscheinlich sowas gesagt, wie kann ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, du hast irgendwie so gesagt, wie schaffst du es, dein Leben im Griff zu haben. Irgendwie sowas. Und ich mache das wirklich. 2 Stunden vom Schlafen gehen, Handy aus. Ich halte mich auch wirklich daran, weil mir tut's nicht gut, mit dem Handy einzuschlafen. Und was ich sonst noch habe, ist Push-Mitteilungen ausmachen. Außer bei WhatsApp.
Das habe ich auch.
Also wirklich.
Das habe ich auch aus.
Das habe ich vor allem auch seit Corona ausgemacht. Mich hat das so runtergezogen. Ja, einfach Push-Mitteilungen ausmachen, die lenken mich ab und ja, das ist so, sind so meine zwei Sachen, die ich eigentlich regelmäßig mache und deswegen achte ich immer sehr, sehr drauf. Und das, da merkt man schon, dass es einem irgendwie ein bisschen besser geht damit.
Ja, vor allen Dingen, weil ich auch nochmal sagen wollte, diese Social-Media-Pause ist zwar vielleicht punktuell, wenn es ganz akut ist, ganz gut, aber eigentlich sagen ganz viele auch, die sich so, ne, Expertinnen und Experten auf dem Gebiet sind, dass eher es sinnvoll ist, langfristig etwas umzustellen und nicht einmal 7 Tage lang, sag ich mal, auf alles zu verzichten, sondern eher für sich herauszufinden, wann mache ich Pause, was möchte ich wann, wie konsumieren. Aber ja, auch hier, ne, ist halt schwierig. Ist halt schwierig, wenn das super eine Familie ist.
Auch, ja. Okay.
Ach Leute, das ist immer noch kein einfaches Thema. Ihr merkt's, es wird auch nicht einfacher irgendwie. Aber wir hoffen natürlich, dass ihr das eine oder andere gerade davon mitnehmen konntet. Aber wir haben auch noch eine andere DM bekommen. Und damit würde ich sagen, schließen wir jetzt mal die Folge. Mhm. Und zwar nicht mit einem Aberglauben dieses Mal. Und wir versuchen es mal wieder so ein bisschen was Leichteres reinzubringen. Versuchen
nicht
wieder
die mit Stimmung. Einem Aberglauben.
Nee, kein Aberglaube ist es dieses Mal. Aber ich dachte, komm, wir haben eine DM bekommen, die ist irgendwie sehr speziell, sehr witzig gewesen.
Guck, das wusste ich gar nicht.
Genau, du wusstest es nicht, deswegen will ich es dir zeigen. Und ich will, dass wir jetzt gleich diesen Ton hier abspielen. Das ist nämlich ein Reel.
Valeria hat mich veräppelt. Sie hat mir gesagt, wir machen Aberglauben. Okay, nicht schlimm.
Ja, ich dachte, es ist okay. Das lässt sich durchgehen, weil die Person hat nämlich eine DM geschrieben und meinte, ich musste an den Podcast von Dion Wieker denken. Mhm. Und ich kannte das nicht. Und weißt du, ich dachte, wir haben mit Pinkeln angefangen. Vielleicht können wir mit Pinkeln auch wieder aufhören. Ich mag das ja eigentlich gar nicht. Ich mag das eigentlich gar nicht, wenn man über sowas redet in Podcasts. Aber irgendwie haben wir es dieses Mal nicht geschafft,
uns davon zu leben.
Gehört dazu, übers Pinkeln zu reden. So, Leute, ganz normal. Ganz normale Sachen hier. Und deswegen können wir es ja vielleicht mal einblenden. Und du schaust dir jetzt auch mal dieses Reel an, was wir geschickt bekommen haben.
Okay. Ich klick drauf.
Super komische Gewohnheit deiner Eltern, wenn du als Kind damals im Ostblock pinkeln musstest. Du bist so 5 oder sowas, stellst dich dahin. Bisch, 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 bisch. Wem hat das geholfen? Ist da eine Verbindung zwischen meinen Ohren und wie funktioniert, wie soll das helfen?
Geil, ich sehe schon den ersten Kommentar. Es funktioniert auch mit fast 30 funktioniert's noch.
Ja, also Onkel Vitalik hat dieses Reel gemacht vor nicht allzu langer Zeit und ganz viele haben es anscheinend gefühlt und haben gesagt, klar, das geholfen, muss immer pinkeln, wenn ich fließendes Wasser hören. Also dieses Pies, Pies, Pies soll anscheinend die Mutter gesagt haben, wenn sie neben dir stand oder so. Dann hat jemand gesagt, musste gerade voll aufpassen, hat mir fast in die Hose so, ich glaube, ich habe diese Gewohnheit vererbt. Es ist so fest drin, es kommen Erinnerungen hoch. Ich habe mich vor Lachen fast eingepinkelt. Das funktioniert, weil es von der Kindheit beim Pinkeln gesagt wurde und das Gehirn so die Assoziation manifestiert hat. Es hat sich so eingebrannt, dass ich das bei meinem Hund auch mache.
Geil.
Ich muss so gerade dran denken, wie so ganz viele so 30-Jährige, 40, nee, 20-Jährige, was auch immer. Und einfach nur pies, 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 pies. Wenn sie aufs Klo geht, das ist so witzig. Geil. Aber ich kannte das nicht. Ich bin aber auch nicht im Ostblock groß geworden. Deswegen wollte ich dich mal fragen.
Also ich kenne das auch mit dem Wasserlaufen. Also dass man Wasser laufen lässt und sagt, ja, jetzt kannst du pinkeln. Aber dass man pies, 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 pies.
Voll die Wasserverschwendung.
Also mir haben das meine Eltern nicht gesagt. Weiß nicht, kenne ich nicht.
Witzig. Aber ja, es ist kein Aberglauben, aber es ist irgendwie, dachte ich, komm, passt eigentlich zu gut, weil wir haben mit kochendem, pinkelndem Wasser vor Lachen angefangen und wir hören mit Pinkeln auf.
Oder ja, so. Vor allem, mir fällt gerade ein, ich weiß nicht, ich glaube, das haben wir schon mal gesagt, es gibt einen Riesenunterschied zwischen Bisit und Bisat.
Schreiben.
Weil Bisit heißt pinkeln und Bisat heißt schreiben. Also Leute, aufpassen, falls ihr diese Verben verwendet. Nur mal so an dieser Stelle.
Und Leute, ich dachte auch, ey, ich fand es irgendwie cool, dass wir sowohl ein hartes Thema per DM reinbekommen haben, also weil jemand quasi gesagt hat, hey, ich brauche da vielleicht eure Meinung, eure Hilfe, könnt ihr das vielleicht thematisieren? Und dann kommt so ein bisschen später das als DM oder ein Reel. Manchmal verlinken uns ja auch die Leute auf verschiedene TikTok-Videos und so. Wir feiern das auf jeden Fall sehr, wenn ihr das macht. Also keep it coming, Leute, wenn, egal, ob es irgendwie was Ernsteres ist oder ob es was Witziges ist oder er einfach nur an uns denkt oder an den Podcast denkt, so, wir freuen uns immer zu sehen und zu hören, über was ihr denn so stolpert im Internet und greifen das sehr gerne hier im Podcast auf, natürlich.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und genau, wir haben auch einen kleinen Aufruf an euch, Leute, weil wir möchten in einer der nächsten Folge genauer über Astrologie sprechen. Also ihr wisst Bescheid, ne? Aberglauben und so haben wir ja immer in der Folge drin.
Spiritualität.
Spiritualität hatten wir auch schon mal besprochen, so Magie an Weihnachten. Mhm. Wir hatten mal eine Folge dazu. Aber wir haben auch gerade einfach das Gefühl, durch vor allem unsere Jobs gerade, weil wir dazu recherchieren, bekommen, dass das einfach gerade auf Social Media so heftig abgeht. Thema Manifestieren, Affirmations, generell Spiritualität und. Es gibt gute, aber auch nicht so gute Seiten daran. Wir wollen mal drüber reden und wir wollen einfach mal eure Erfahrungen damit hören. Habt ihr manifestiert? Habt ihr irgendwelche Horoskope bei euch auf dem Tisch liegen und guckt ihr in die Sterne? Erzählt uns bitte so ein bisschen, was ihr so Spirituelles macht oder ob ihr euch irgendwie in TikTok auch aufgefallen ist. Schickt uns das bitte per Sprachi am besten an unsere Mails an jettemädchen@dasding.de oder per DM auf Instagram. Da würden wir uns auf jeden Fall so ein bisschen über eure Erfahrungswerte darüber freuen und dann sprechen wir auch mal drüber.
Yes. Ja. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute.
Yay. Dabei. Bye bye.
Paka, paka.
Paka, paka.
Peace. Jetzt pinkeln so alle los.
Toll, ja. Gut, dass die Folge jetzt vorbei ist. Muss ich kurz auf Toilette.
Paka, paka. Paka, paka. Tschüss.
Paka, paka. Paka.